Ja, herzlich willkommen beim Charity-Podcast. Sascha Möckel am Start heute und Christoph Töpfer. Stellt ihr euch am besten mal selber vor. Christoph, fängst du an?
Ja, erstmal danke für die Einladung, dass ich hier beim Charity-Podcast dabei sein kann. Mein Name ist Christoph Töpfer und ich bin seit recht vielen Jahren in der Clubkultur Dresdens unterwegs. Nicht nur als Beobachter und als Mensch, der sehr gerne die Institution der Clubkultur besucht, um zu feiern und sich auszutauschen, sondern ich habe auch in der Vergangenheit zwei Clubs betrieben, die leider geschlossen wurden, aber dazu später mehr. Ich bin der Clubkultur nach wie vor verbunden und versuche auch konzeptionell im Gespräch mit vielen anderen Menschen sie weiterzuentwickeln.
Ja, Sascha Möckel, im Club-Kontext habe ich lange beim Tolerave mitgemacht und jetzt bin ich bei Lisa dabei, Live-Initiative Sachsen, ein Landesverband für Clubkultur, engagiere mich da. Ja, hab diverse Bezüge.
Danke euch. Ja, das Thema des heutigen Tages ist irgendwie, ich habe das mal so umrissen als Ahnungsloser, und zwar Clubkultur als Motor der Zivilgesellschaft. Christoph, vielleicht kannst du uns mal einen Abriss geben, warum ist Clubkultur wichtig für die Gesellschaft? Steigen wir mal so ein.
Weist mir vielleicht erstmal auf eine Fehlstelle hin, und zwar folgendes. Die Gesellschaften stehen vor großen Herausforderungen. Sie stehen vor einem notwendigen Transformationsprozess, so in jeglicher Hinsicht der Nachhaltigkeit, sozialer, ökologischer, auch ökonomischer. Und dazu braucht es nicht nur technische Innovation, sondern dazu braucht es vor allem auch eine Gesellschaft, die bereit ist, sich zu wandeln und andere Formen des Miteinanderumgehens, der Entscheidungsfindung, der Partizipation kultiviert, weil ansonsten wird es uns nicht einfach nicht gelingen. Und Clubs waren schon immer in der Vergangenheit und könnten in Zukunft das noch verstärkt sein, Orte, an denen das versucht wird, an denen ausprobiert wird, diese Form des Miteinanders, und wo sie dann von dort aus in die Welt hinausgetragen werden. Da gibt es viele Beispiele, wird in der Vergangenheit Problematiken wie Awareness, wie zum Beispiel paritätische Besetzung von Line-Ups, wie Eigentumsstrukturen an den jeweiligen Institutionen, der Umgang mit Transpersonen und Geschlechteridentität. Das sind jetzt zum Beispiel ganz populäre Beispiele, die in der Clubkultur fast erstmalig thematisiert worden sind und dann in die Gesellschaft rausgetragen wurden und mittlerweile ja auch im Mainstream und in der öffentlichen Debatte angekommen sind. Das wäre so das eine. Und ja, Sascha, du willst gleich was sagen? Wir können ganz dialogisch machen, das ist mir viel lieber.
Na, Clubs sind eben Kulturorte und zwar von progressiven Gesellschaften. Und man braucht die Clubs genauso, wenn es jetzt eine neue TSMC-Ansiedlung gibt, für wie halt als Orte der Veränderung und wo moderne Ideen stattfinden, diskutiert werden können und wo sich Menschen vernetzen aus progressiven Szenen und sie leisten damit halt einen wichtigen Teil auch vielleicht für Demokratie, um eben solche Transformationsprozesse eben auch anzuregen und sind andererseits auch Schutzräume für Marginalisierte. Ja.
Definitiv, das ist eine wirklich sehr lange Liste. Man auch auf jeden Fall der internationale Aspekt, die Aufnahmefähigkeit von Menschen mit migrantischen Hintergründen, da ja die ganze Musikkultur, die dahinter steht, per se eigentlich auch eine internationale ist. Von daher gibt es da einen viel, viel selbstverständlicheren Umgang mit Menschen mit migrantischem Hintergrund und auch ein besseres Aufgehobensein und Ankommen für Menschen. Und was ich noch einen sehr wichtigen Aspekt finde, ist, dass Formen des Miteinanderumgehens, neue Formen, nicht nur theoretisch diskutiert werden, sondern dass es ein Selbsterleben gibt. Dass also Menschen nicht nur theoretisch darüber diskutieren, wie man denn künftig lieber Entscheidungen findet oder wie man Akzeptanz irgendwie lebt, sondern sie machen es halt praktisch und gehen mit dieser Selbsterfahrung raus. Da kann bestimmt auch mal was überschießen in eine falsche Richtung, aber auch solche Selbsterfahrungen sind wichtig. Und dieses Selbsterleben ist natürlich ein viel, viel nachhaltiger Lernprozess, als das Theoretische darüber diskutieren.
Ja, das ist alles ziemlich theoretisch. Was heißt denn Awareness, wenn man jetzt mal so in eins von diesen Sachen, die entwickelt wurden im Club-Kontext oder die benutzt werden im Club-Kontext, kann das mal erklären für die ahnungslosen Zuhörerinnen und wie mich?
Wenn man es übersetzen möchte, das ist nicht ganz so einfach, aber Achtsamkeit passt zum Beispiel ganz gut. Man könnte es auch mit einem Konzept für respektvollen Umgang nennen miteinander. Und da kommen verschiedene Sachen mit rein. Also auf jeden Fall im Club-Kontext ist ja auch so, vielleicht so sexualisierte Gewalt ist jetzt der harte Begriff schon, aber so Übergriffigkeiten, Thematiken, die man da versucht aufzufangen und auch die Community mitzunehmen. Also gute Awareness ist für mich, da gibt es vielleicht ein Awareness-Team, zwei Personen, die immer ansprechbar sind und irgendwie das auch ein bisschen transportieren. Ja, und aber das ist eigentlich das Ganze, also alle Anwesenden sind einbezogen und tragen das mit. Und ein Club ist in meiner Vorstellung ein sehr achtsamer Raum, wo ich auch meine, also wo vielfältige Lebensentwürfe ausgelebt werden können, verschiedene sexuelle Identitäten und Orientierungen und ja, gerne auch Menschen mit Behinderungen und anderen Besonderheiten, dass wir da versuchen, sowieso als ganze Gesellschaft achtsamer zu werden, aber auch da könnten Clubs Experimentierräume sein. Wie kann das gehen jetzt mit dieser neuen Vielfalt?
Das sind sie de facto schon. Die Clubs arbeiten, gerade hier in Dresden auch, arbeiten daran, versuchen sich da zu verbessern. Das ist natürlich, das sind lange Wege. Und eine gute Awareness-Arbeit, jetzt will ich noch mal ein bisschen anknüpfen an das Erstgesagte, hat immer so im Blick, dass Awareness-Teams irgendwann überflüssig sind, weil das gesamte Publikum derart sensibilisiert ist und aufgeklärt ist und Selbsterfahrung hat, dass das ganze Publikum ein einziges großes Awareness-Team ist und man quasi die Prinzipien, die ein Awareness-Team eigentlich im Auge haben sollte, miteinander lebt und aufeinander aufpasst. Ja, und ich glaube, wer solche Selbsterfahrungen macht und in so einem Kontext regelmäßig bewegt, der wird ganz sicher auch an seiner Arbeitsstelle, in seiner Familie, am Stammtisch oder wo auch immer auf solche Dinge verstärkt achten und darüber auch reden.
Okay, und vielleicht kannst du nochmal kurz darauf eingehen, was es jetzt eigentlich mit der Demokratie zu tun hat. Das erschließt sich jetzt auf den ersten Blick noch nicht. Also wird da abgestimmt im Club oder wie kommt es da zu einer demokratischeren Bildung?
Also Clubs sind natürlich leider in dem real existierenden Kapitalismus auch den Eigentumsformen, die der so vorgibt, unterworfen. Das heißt natürlich, da gibt es besondere Verantwortungen per Gesetz, per Rechtsform. Es gibt also in der Regel Inhaberinnen oder Inhaber. Aber das eigentliche Funktionieren eines Clubs ist meistens nicht ein streng hierarchisches, diktatorisches von oben nach unten Konzepte irgendwie verordnen, sondern es lebt davon, dass viele Crews sich beteiligen, dass sich viele Szenen beteiligen, dass viele Mitarbeitende dort mitgenommen werden müssen, weil sie müssen die Konzepte umsetzen. Es ist auch keine einfache Arbeit, es ist auch eine schlecht bezahlte Arbeit. Also die Motivation der Mitarbeitenden dort in so einem Club, ehrenamtlich oder bezahlt, hängt sehr, sehr oft davon ab, dass sie auch gerne dabei da mitarbeiten wollen. Und das setzt nahezu zwingend voraus, dass sie auch auf gewissen Ebenen Mitsprache haben. Das ist bei dem einen Club gleich angelegt vielleicht als eher eine kollektivistische Struktur, wo man von vornherein sich da intern Regeln gegeben hat, wie Entscheidungen fallen. Bei dem anderen Club entwickelt sich das. Aber das sind zum Beispiel auch Sachen, wo man Demokratie auch weiterentwickelt durch eigenes Erleben.
Und man kann ja an der Stelle auch mal die Unterscheidung einführen von Event Location und Club. Und also Event-Locations ballern eine Veranstaltung nach der anderen ab und ein Club hat halt auch eine Community und eine Idee dabei. Und dass das demokratische Orte sind, das hatte man zum Beispiel in der Corona-Pandemie halt gut erleben können. Die Clubs waren die ersten, die zu waren, ganz solidarisch auch, haben dort viel Verantwortung übernommen, haben viel mitgemacht und ertragen und waren, also ich habe sie aber auch wahrgenommen als Akteur der Vernunft in der Gesellschaft und da ist es eben deutlich geworden und die internen Prozesse, die da ablaufen, das ist ja nur sichtbar, wenn man das erlebt hat, ne? Und Christoph, bei deinem Club, das war für mich damals beeindruckend, ein kleiner, relativ kleiner Club, das TBA, ne? 70 Leute haben dort dran gehangen zur Weihnachtsfeier waren, ne? Und ja, und erstmal so ein Team von 70 Leuten, da gibt's erheblichen demokratischen Abstimmungsbedarf und die Leute lernen achtsam miteinander umzugehen und irgendwie für vieles ist auch ein Sprungbrett, ne? So es braucht auch die kleinen Clubs, die großen Clubs, ne? Sprungbrett für Musikerinnen, Künstlerinnen, aber auch in andere Bereiche, ne? Dass Menschen dort Verantwortung übernehmen. Christoph, du hast 1000 Mal begleitet und dann halt später in der Gesellschaft andere Aufgaben übernehmen.
Es gibt tatsächlich sogar Statistiken darüber, dass Menschen, die sich in Crews, so bei Organisation von Free-Partys oder bei Engagement in Clubs in Form von Crews oder bei Mitarbeitern im Club, das sind sehr, sehr oft auch die Leute, die Dinge gründen, die Firmen gründen, die Organisationen irgendwie gründen. Also in aller Regel, nach dieser Sozialisation sind sie in aller Regel Leute, die nicht nur einfach einen Job machen, sondern die bewegen und gestalten wollen. Und das ist ja genau das, was die Gesellschaft auch braucht, ganz dringend.
Mhm. Es gibt auch immer wieder Probleme, in Anführungszeichen. Man liest es ganz oft. Gestern habe ich auch erst wieder was gelesen, dass die sächsische Polizei eine Party verhindert hat. Und hat das ganz stolz über Social Media verbreitet. Das sind ja auch Orte, an denen sozusagen so Veranstaltungen stattfinden, die dann irgendwie illegalisiert werden. Was spricht eigentlich dagegen, irgendwo Party zu machen, wo es niemanden stört? Warum agiert denn die Polizei da so im Jagdfieber?
Da sind wir genau im Thema, was jetzt auch so bundesweit wirklich diskutiert wird. Und da kann man jetzt weiß ich nicht, wie tiefer einsteigen wollen, aber Baunutzungsverordnung, TA Lärm. Und es gibt halt gewisse Vorschriften, gewisse Gebiete, die da definiert sind, städtebaulich. Und dort ist halt eine gewisse Lautstärke halt eben erlaubt, auch nur. Und es ist ein super komplexes Feld, wenn man dort einsteigt und man ist da eben auch dran. Also Free Parties ist nochmal ein ganz extra Bereich, aber zumindest sowas wie Kulturschutzgebiete halt zu schaffen und das vielleicht städtebaulich halt irgendwie zu verorten, dass es bestimmte Bereiche in der Stadt gibt, wo auch Kultur stattfinden kann und wo anderes gilt. So, ne, dass nicht jeder bei sich zu Hause eine Party machen kann, ist irgendwo nachvollziehbar. Ansonsten muss es halt mit Nachbarn absprechen und aber im Wesentlichen geht es ja um die Sicherung der Orte gerade. Und da sind unsere Themen halt auch, dass die Orte gefährdet sind in ihrer Existenz, in der Wirtschaftlichkeit. Also das pfeifen an die Spatzen von den Dächern, dass halt im Kulturbereich fast allen Sparten so nach Corona das Publikum nicht mehr ganz so sehr zurückgekommen ist oder dass es schwierig war, das wieder so zu begeistern. Und bei uns bei Lisa gab es halt jetzt ein Forderungspapier, weil für Theater gab es halt 41 Millionen Soforthilfeprogramm und ja, die Clubkultur hat eine Null bekommen und genau, das hätten wir uns anders gewünscht, dass wir auch als Anerkennung von Kulturorten gleichwertig gesehen werden und dass da auch an uns gedacht wird. Und da sind wir aber immer noch dabei, halt dafür uns zu kämpfen. Da ist mit Corona schon viel passiert, aber genau.
Ist sozusagen viel zu tun. Was bedeutet das denn? Also ich weiß zum Beispiel, es gab mal so einen Club da auf der Bautzner Straße. Christoph, du hast auch drin gehangen oder den betrieben. Da war ja ursprünglich die Neustadt und da war man eigentlich gewöhnt, wenn man da wohnt. Das ist halt dann irgendwie laut nachts ab und zu. Sind es denn die Leute, die da hinzuziehen, dass es plötzlich irgendwie verhindert wird? Also die Leute, die quasi in das Gebiet ziehen, wo klar ist, dass Party ist, die dann plötzlich nicht mehr wollen? Oder aus welchen Gründen verändert sich das, engt sich dieser Raum ein?
Also die Schließung des Sabotages hat ganz sicher was damit zu tun gehabt, mit der Gentrifizierung des gesamten Stadtteils. Da muss man auf die Historie dieses Ortes, Sabotage, zuvor Obu wurde auch schon sehr viele Jahre lang betrieben. Also an dieser Stelle war sehr, sehr lange eine Stätte, an der gefeiert wurde, Kultur aufgeführt wurde und Menschen die Nacht verbracht haben. Die Außenlärmsituation war auch nicht dramatisch und es gab eine kommunikative Ebene mit den Anwohnern und Anwohnerinnen. Allen war natürlich klar, dass es prinzipiell schon eine Belastung ist, wenn man viele Menschen an einem bewohnten, bebauten Ort versammelt. Aber da gab es immer Möglichkeiten, technische und menschliche, das so aufzufangen, dass eine Koexistenz mit den Nachbarn friedliche und respektvolle möglich war. den Stein des Anstoßes für die Schließung hat dann letztendlich gegeben eine heimlich durchgeführte Messung durch das Umweltamt, beauftragt von einem Architekten, der dort eine Eigentumswohnung gekauft hat. Und das war schon ziemlich lächerlich, weil man musste sogar die Aquariumpumpe ausstellen, damit man diese Messung durchführen kann, ohne dass verfälschende Lärmeinflüsse irgendwie reingekommen sind. Und die Grenzwerte waren aber derart lebensfremd gewesen, dass die einfach nicht einzuhalten waren. Nicht, wenn Menschen über diesen Hof hin und wieder gehen. 35 dB sagt vielleicht dem einen oder anderen akustikkundigen Menschen was. Das ist im Prinzip wie, wenn ein Wind über eine Wiese streicht, das Geräusch, was man da so ungefähr hört. Das reicht aber tatsächlich für die TA Lärm in der Ausfertigung, wie wir sie jetzt haben, um dort eine Kulturstelle zu verhindern, die wohlgemerkt seit fast 20 Jahren an diesem Ort war, die vielen hundert, vielleicht tausenden Menschen über die vielen Jahre ein guter Ort war, ein wichtiger Ort war, aber dieses Bedürfnis, dieses einen Menschen wog schwerer. Und tatsächlich konnte ich dann auch beobachten, nachdem das Sabotage schließen musste, war für viele Menschen, war das so ein Signal, das ist jetzt nicht mehr unser Stadtteil, er hat sich so verändert, dass wir als ursprüngliche Bewohnerinnen und Bewohner, die sich hier wohlgefühlt haben und ihn geprägt haben auch, zu so einem Markenort gemacht haben, zu einem Labelort, dass wir eigentlich keinen Platz mehr hier haben.
Das heißt aber auch, dass sozusagen ja jegliche kulturelle Ansiedlung in so einer Richtung letztendlich auch diese Gentrifizierung mit vorantreibt. Wie kann man der begegnen? Wenn denn jede Aktion, die man sozusagen in einem mehr oder weniger noch nicht so erschlossenen Raum stattfinden lässt, wenn die dann quasi nach einer gewissen Zeit umgedreht ist und durchgentrifiziert wurde, dann Eigentumswohnungen kommen und letztendlich dieser Kultur den Garaus macht. Wie kann man dem begegnen?
Es kann auf jeden Fall nicht sein, dass ein einzelnes Individualinteresse gegen das kulturelle Bedürfnis gerade an einem Ort, der schon so lange eingeführt ist, dass das schwerer wiegt und dazu führt, dass dieser Ort nicht mehr da ist. Das hat aber tatsächlich auch was damit zu tun, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie sie jetzt gerade existieren, tatsächlich das Umweltamt zu keinen anderen möglichen Handlungen irgendwie bringen konnte. Weil die haben sich natürlich an Recht und Gesetz gehalten, mussten das so vollziehen. Das muss ja auch juristisch, rechtssicher irgendwie dann durchgeführt werden. Da kann ja auch jemand klagen. Also müssen quasi die Regeln, nach denen das passiert, geändert werden. Die sind aber auf der Bundesebene angesiedelt oder Landesebene, je nachdem. Und da ist man tatsächlich dran. Aber bevor da nichts passiert, wird es immer wieder geschehen.
Aber es sieht jetzt nicht so schlecht aus. Und das ist halt, wie gesagt, Bundesebene und dann Landesebene wegen auch Bundesrat. Ne? Und das muss man ja auch erstmal durchschauen, diesen Föderalismus, und dass man sich auf allen Ebenen engagieren muss. Und da gibt es eine Kampagne, die heißt Clubs Are Culture. Und es geht genau über den Weg, halt quasi das Gebiet zu definieren. Ne? Momentan ist es so, das ist halt ein Wohngebiet. Und da gewinnt der normale Anwohner gegen den Club. Weil der Club hat eigentlich quasi, ist dann nicht vorgesehen in dem Gesetz direkt, ja, genügend.
Bevor sich jetzt die Zuhörenden etwas empören darüber, was, ich muss eine Party vor der Haustür ertragen, ich will nochmal einen Vergleich aufmachen. Ein paar Meter weiter war natürlich die dicht befahrene Bundesstraße, die auch durch dieses Wohngebiet geht, die locker ihre 80, 90 dB Lärm gemacht hat, wenn da LKWs durchgebreddert sind die ganze Nacht. Das muss eine Gesellschaft aushalten. Das mussten sie aushalten. Da kam auch keiner auf die Idee, sich da zu beschweren oder zu klagen oder sonst was. Das ist auch gesetzlich geregelt, dass es ganz wichtig ist. Auch bei anderen Institutionen ist es völlig klar, dass es absurd ist, das durch ein Individualinteresse wegzuklagen. Bei Clubs hat man da tatsächlich bisher einen blinden Fleck gehabt und hoffentlich ändert sich das jetzt.
Naja, und es ist auch so eine Anerkennungsthematik, ne? Bei einem Theater würde das niemand irgendwie auch nur in Betracht ziehen, so, ne? Die sind,
oder ein Kindergarten.
Ja, und es gibt eine Unterscheidung zwischen U-Musik und E-Musik, ne? Also ernste Musik und Unterhaltungsmusik, ne? Und Hochkultur und Subkultur, wenn man es mal so nennen will. So, in die Hochkultur ist halt hochsubventioniert und es gab mal so die Forderung, nur, ich glaube, 2% für die freie Szene oder also wenn die freie Szene 5 bekommen würde, ich nehme jetzt alle zusammen, dann wären wir alle schon sehr glücklich, ne? Und Clubkultur besteht im Wesentlichen halt aus ganz viel Engagement, ist jetzt positiv, man könnte auch sagen, Selbstausbeutung. Und Ja, das rührt daher, dass wir nicht die gleiche Anerkennung eben haben. Und im Prinzip ist es auch ein bisschen ein Kulturkampf, ne? So die alte Kultur. Ich mache es jetzt mal wirklich sehr platt, weil es kann ja auch ganz anders sein, aber von den älteren Menschen oder die eine andere Zeit halt repräsentiert, gegen die von heute. Und es ist ganz normal, dass man sich da seinen Platz auch erkämpfen muss. Und das da müssen wir halt alle Lobbyarbeit halt auch betreiben und die Clubs müssen sich auch organisieren. Und da ist jetzt ganz viel passiert, wirklich. Eigentlich mag ich das Feld, weil so viel entstanden ist. In den letzten Jahren ist ein Clubnetz entstanden. Es gibt Lisa. Es gibt auch gerade von uns eben einen Antrag im Landtag. Wir hatten jetzt erst diese Woche ein Treffen mit zwei Ministerinnen. So, es ist noch nicht gleich der ganz große Geldregen, aber es gibt jetzt einen neuen Preis. Möchte ich auch Martin, du dich da nochmal kurz hervorheben. Da hat das quasi mit eingerührt für Nachtökonomie. Das ist angeordnet beim Kreativen Sachsen Pop-Wettbewerb. Gibt 20.000 Euro. So ein bisschen, man versucht auf uns zuzugehen, aber es gibt halt noch nicht die entsprechenden Förderrichtlinien, zum Beispiel auf Landesebene. Aber es ist ein Langstreckenlauf. Wir müssen jetzt dranbleiben als Clubkultur und unsere Stimme halt auch hörbar machen. Wir haben auch viele Jahre vor Corona gedacht, naja, wir machen mal unser eigenes Ding, so ein bisschen, wenn ich jetzt mal wir sagen darf. Und man musste Leute auch erstmal überzeugen, dass es auch wichtig ist, eine politische Lobby zu haben, weil da gab es ja auch die Position, ach, ihr mit eurer Politik, wir wollen Party machen. Ne? So, das ist alles am Entstehen und entstanden und ja, stay tuned.
Vielleicht nochmal ein Wort zu der jetzt notwendigen Veränderung in der Stadt, die stattfinden muss. Also Landespolitik, Bundespolitik, das haben wir schon verstanden. Aber was kann eine Stadt tun? Was könnte ja eine Stadt wie Dresden denn machen, um hier, sage ich mal, eine Clubkultur zu fördern, zu entwickeln? Geld reinstecken, ja. Das was noch?
Es ist weit mehr als Geld. Also über Geld muss man irgendwann reden. Das ist klar. Das wird nicht ganz ausbleiben. Ganz kurzer Exkurs. Clubs werden halt betrachtet wie ganz normale Wirtschaftsunternehmen und das sind sie eben nicht. Sie sind kulturelle Institutionen und bisher werden sie aber betrachtet als eine Gastronomie mit Unterhaltungsbetrieb dran und werden so behandelt. Das funktioniert aber finanziell natürlich nicht. Einerseits, weil sie sich an eine Zielgruppe wenden, die traditionell in einer Lebenssituation ist, in der sie wenig Geld verdient, und zum anderen, weil es nahezu absurd ist, die gesamten Kosten so einer kulturellen und mit Technik ausgestatteten Einrichtung und den ganzen bürokratischen Aufwendungen einfach nur aus einer Gastronomie und Eintrittseinnahme zu finanzieren. Das wird nicht funktionieren.
Bildlich gesagt sind wir auf der Ebene von Spielhöllen, ne? So.
Genau. Also deswegen müssen wir auch über Geld irgendwann reden. Aber was natürlich auch wichtig ist, ist erstmal was sehr Ideelles, nämlich, dass sich zum Beispiel eine Stadt und ganz konkret Dresden dazu bekennt, dass ihre lebendige Stadtkultur eben nicht nur aus einer Semperoper, der Hochkultur und der Operette und sonst was besteht, sondern dass sie eben sich dazu bekennt und sagt, unsere lebendige Stadtkultur beinhaltet auch, das sind eine Subkultur verwurzelte und das sind für mich die Free Parties, das sind für mich die Clubs, das sind für mich auch Straßenfeste und solche Dinge. Erstmal so eine ganz prinzipielle Aussage zu treffen und darauf auch stolz zu sein und damit nach außen offensiv zu gehen, was ich auch übrigens als einen sehr großen Standortvorteil empfinde, wenn wir dann auch über Ökonomie reden. Das nächste, was eine Stadt tun kann, ist natürlich, sie kann Flächen über einen Rückkauffonds erwerben oder sie kann Gebiete ausweisen, in denen Clubkultur möglich ist. Und wenn dann die entsprechenden Normen auf Landes- und Bundesebene verändert worden sind, kann sie dort auch Grenzwerte festsetzen, die einen Clubbetrieb möglich machen. Das kann man ja intelligent in Absprache mit Anwohnerinnen und Anwohnern ausweisen, welche Gebiete das sind. Da gibt es natürlich welche, die sind geeigneter und weniger geeignet. Ganz konkret haben wir zum Beispiel in Dresden, im Dresdner Norden, ein sehr gut geeignetes Gebiet. Und ich träume schon sehr lange davon, dass die Stadt über den Rückkauffonds das erwirbt und dann sagt, wir haben hier ein Kulturschutzgebiet, das entsprechend auch entwickelt. Ich halte es für einen ganz großen Standortvorteil. Und dann wird es vielleicht auch mit der nächsten Kulturhauptstadtbewerbung wirklich mal was.
Ja, und es gibt ja auch hier in Dresden den Prozess zum Nachtbürgermeister. So, in der Neustadt haben wir auch einen Neustadt-Kümmerer. Und es geht viel auch um die Moderation dieser Prozesse zwischen Anwohnern, Clubs, aber auch Gastronomie und wie wollen wir miteinander umgehen und irgendwie aufeinander zu achten. Da halte ich auch viel davon, halt das zu moderieren einfach, ne? Und wie wollen wir auch unseren Stadtteil haben? Also ich glaube, zum Beispiel will niemand eine ruhige Neustadt eigentlich. Und es gab jetzt einen Beteiligungsprozess zur Luisenstraße. Dort kam das auch so raus. Also kann ich nur aus zweiter Hand erzählen, aber die Leute wollen keine ruhige Neustadt. Die wollen natürlich das Leben. Und aber wie kriegen wir das alles zusammen hin, dass dort auch Leute mit Kindern wohnen? Ne? Und dann ist auch ein Seniorenheim irgendwo. Und aber ich bin der Meinung, es kann alles zusammengehen.
Mhm. Gehen wir nochmal vielleicht einen Schritt zurück zu dem zum Thema Selbstausbeutung. Christoph, wie hast du das erlebt in deinem Party-Organisierungs- und Clubleben?
Ja, also jeder Mensch, der irgendwie materielle Erwägung für irgendwie seinen Karriereweg und für seinen Lebensweg irgendwie vorsieht, rate ich ganz dringend ab, einen Club zu machen. Ganz, ganz dringend. das hat immer gerade so gereicht und hat im Nachhinein auch es hat unglaublich viel Mühe gemacht, unglaublich viel Stunden irgendwie des Tages irgendwie beansprucht. Und das hat man deswegen gemacht, oder ich habe das deswegen gemacht. Ich weiß, dass die allermeisten anderen auch machen, die Clubs betreiben oder da involviert sind. Die Motivation war nie das Geld. Es war immer sehr knapp, es war immer zu wenig. Man hat vor allem auch nicht eine Rentenversicherung einzahlen können oder man hat sicherlich auch kein Haus sich kaufen können. Man hat auch davon ganz sicher keine Familie gegründet und hat dann eine Perspektive geschaffen. Man hat natürlich sehr viel Anerkennung dafür bekommen und viele Türen standen offen und auch die Netzwerke haben natürlich einen Wert an sich, wenn Dinge ermöglicht werden sollten. Aber wenn wir jetzt einfach auf die materielle Ebene abzielen, dann ist das eigentlich etwas, was man, wenn man bei klarem Verstande ist, nur eine gewisse Lebensphase lang machen kann und dann sollte man sich mal einen gescheiten Job suchen, ne? Und genau das ist auch so ein bisschen das Problem. Also es ist nicht damit getan, den Clubs irgendwie eine institutionelle Forderung von einem bestimmten jährlichen Betrag zu geben. Das wäre ein erster guter Schritt. Die generelle bessere finanzielle Ausstattung, damit man auch Löhne zahlen kann, von denen man Perspektiven aufbauen kann und dauerhaft in der Clubkultur drinbleiben kann. Das wäre eigentlich der konsequente nächste Schritt, damit es auch Kontinuitäten gibt in den Biografien und diese Erfahrungen auch nicht immer jedes Mal wieder aus der Clubkultur rausgehen und wieder neu aufgebaut werden müssen, die Individuen da tragen und erworben haben.
Du wurdest nie selbst ausgebeutet im Clubzusammenhang, Sascha?
Doch, ich wurde da sozialisiert. Also wir haben so einen Studentenclub gemacht auf dem in Zwickau. Das ist ja eigentlich die viertgrößte Stadt von Sachsen, aber manchmal fühlt sich das auch schon ein bisschen ländlich an. Und ich habe eine Ausbildung gemacht und die Studierenden haben es nicht geschafft, sich um ihren Club zu kümmern. Genau, aber dort habe ich viel kennengelernt und ich denke ja, dass Musik verbunden ist auch mit Menschen und mit Begegnungen. Und ich habe dort viel Toleranz gelernt, mir sind dort neue Horizonte eröffnet worden. Und ich konnte auch Verantwortung übernehmen und war dann auch im Vereinsvorstand später und alles einmal durch und hat meinen Lebensweg geprägt. Das war eine andere Form von Club, aber bin im Club geprägt, ja. Und gerade auf dem Land, die Clubs, an die kann man auch nochmal denken, die dort halt nochmal ganz andere Bedingungen haben und auch manchmal so die letzten Zufluchtsstätten sind, wo man überhaupt noch man selbst sein kann, anders sein kann und ja, wo es geht, sollten wir die stärken, ne? Weil die
im Gespräch mit Michael Natke in der Podcast-Folge, die ich dann gerne auch noch in den Shownotes verlinke, gab es so einen Punkt, was ja Sachsen vor allen Dingen anbelangt, dass die, sag ich mal, alternativen Strukturen in der Vergangenheit wenig gestärkt wurden. Dadurch haben sich rechte Strukturen sehr ausgebildet. Wie kann ein Club oder wie können Clubs dazu beitragen, gegen rechte Kultur vorzugehen? Oder was muss man machen, damit diese Clubs eben existieren können gerade im ländlichen Raum sind die Rechten ja, sage ich mal, in der Vorderhand, sage ich mal.
Ja, also jeder Club, der zum Beispiel eine Türpolitik betreibt, die prinzipiell offen ist und die rassistisches, diskriminierendes, menschenfeindliches Verhalten konsequent auch sanktioniert, indem diese Menschen nicht reingelassen werden oder auch vom Club entfernt werden, hat natürlich ein Statement durch konkludentes Handeln. Also dadurch, dass man so eine Türpolitik fährt, dadurch, dass man auch so eine Botschaft nach außen sendet, wer hier willkommen ist und wer nicht willkommen ist. Es geht nicht darum, eine Gesinnungskontrolle durchzuführen, sondern es geht um Fürsorgepflicht von Menschen, die Clubs betreiben. Nämlich, dass wenn man möchte, dass sich dort Transpersonen, queere Personen, Menschen mit migrantischem Hintergrund, Frauen und so weiter wohlfühlen, dann muss man verschiedenen Leuten, die genau das nicht respektieren, den Eintritt verwehren. Und das ist natürlich ein ganz klares Statement, was auch ganz klar abwehrend gegenüber Rechten, Nazi-Strukturen, Chauvinisten, Rassisten und so weiter ist. Ja, im ländlichen Raum tatsächlich sollte man natürlich denen den Rücken stärken, indem sich zum Beispiel eine Kommune auch bekennt zu so einem Club und sagt, es ist wichtig und gut, dass ihr hier seid. Und Förderung ist natürlich auch immer gut, aber ich finde dieses Bekenntnis vor allem wichtig, dass man sagt, es ist total wichtig, dass wir in unserer kleinen Stadt oder auf unserem Dorf diesen Club haben oder diese Kultureinrichtung haben und es ist gut, dass ihr das so macht. Und es ist unglaublich, wie viele junge Leute, eine ganze Generation wird manchmal sozialisiert in solchen Räumlichkeiten und wird natürlich auch im Umgang mit dem Fremden, dem anderen geschult oder hat Selbsterfahrung damit. Und aus solchen Leuten werden dann in aller Regel eben keine Nazis. Und diese Strukturen, die sind halt reihenweise kaputt gegangen wegen mangelnder Förderung, wegen behördliche Auflagen, wegen Nazi-Überfällen oder sonst was. Und da muss wirklich tatsächlich, da muss die Öffentlichkeit sich schützend davor stellen und da einfach sagen, wir wollen das bewahren. Das ist wichtig für uns, dass wir als Zivilgesellschaft auch die nächste Generation jeweils daran führen, an wie man als Menschen miteinander umgehen sollten.
Na, und wir sind halt moderne Institutionen, wo das gelebt wird, ne? Und zum Beispiel die Vielfalt. Also für die Jugend ist das gerade ein richtig großes Thema, die sexuelle Vielfalt, sexuelle Identität, Orientierung, Queerness und und das sind halt Kulturinstitutionen und keiner würde auch in einem Museum oder in einem Theater denken, dass dort halt irgendwie menschenfeindliches Gedankengut irgendwie toleriert wird oder so, weil es Orte der gelebten Menschlichkeit eben sind und das eben auch ausstrahlen. Und noch dazu haben wir auch nicht unwesentlich halt Follower und Social Media und aber auch sogar live und die sind ansprechbar und das wurde auch schon genutzt, ne? Also größte Sache der Clubkultur war ja mal die AfD-Wegbassen-Demo in Berlin, 40.000 Leute. Ne?
Und das eine tolle Rede hier in Dresden, ganz lokales Beispiel, was ja nun auch so 10.000 Menschen da auf die Straße bringt und wo natürlich auch ungefähr 300 bis 500 Menschen in der Organisationsstruktur mehr oder weniger irgendwo mitmachen. Also nicht der ganz interne Kreis, sondern wer dann letztendlich die Wegen auch aufbaut und das mit durchführt. Jetzt will ich nochmal zu einem ganz exotischen Thema kommen, was mit Clubs zu tun hat, nämlich die Musik. Die ist ja nun auch in den Clubs die spannendere Musik, ist sicherlich nicht die Volksmusik und die deutschtümelnde Musik und das ist bestimmt auch nicht Lanzer und Endstufe. Das ist dann doch eher das, was aus anderen Ländern kommt, wo sich Musik entwickelt, wo sie sich mischt mit anderen Einflüssen, wo ganze neue Sachen dann kommen, die spannend sind, wo Generationen drauf abfahren. Und das ist, Musik ist schon immer so auch identitätsstiftend gewesen. Und die kommt nun in aller Regel eben nicht irgendwie aus der sächsischen Schweiz oder sonst woher, sondern kommt aus aller Welt. Und allein dieser Punkt, dass man diese Musik darbietet und in diesem Club auch die Kultur, die damit dranhängt, pflegt, macht diejenigen, die dort involviert sind, weniger anfällig für Rassismen.
Und in unseren Institutionen arbeiten einfach Leute auch aus aller Welt und am Ende sollen unsere Leute remigriert werden oder wir sind einfach moderne Kulturinstitutionen, die weltoffen sind und eben da auch Kontakte haben und ja, uns auch im Selbstverständnis halt schon kosmopolitisch verstehen. Also das ist, Musik verbindet Menschen, ne? Das ist auch ihre Aufgabe.
Was passiert, wenn hier bei der Kommunalwahl im Juni oder im September bei der Landtagswahl die AfD gewinnt und zusammen mit den mit einer CDU-Minderheitsregierung hier das Land umkrempelt. Wie schaut's dann aus? Was wird hier aus der Clubkultur?
Na, die Clubs können ja nicht viel Förderung verlieren, weil sie so gut wie keine bekommen. Sehr angenehm wird es natürlich trotzdem nicht. Da weht ein härterer Wind und die AfD hält da ja auch nicht hinterm Berg, welches Kulturverständnis sie haben. Und wird natürlich noch mehr in eine Richtung gehen, die Menschen eher verschließt als öffnet. Und da stehen wir nicht dafür und stehen wir auch nicht zur Verfügung und stellen uns auch ganz klar dagegen. Wünschen uns, dass der progressive, demokratische Teil der Gesellschaft das Ruder nochmal rumreißt. Hoffentlich.
Also wir zusammen mit dem progressiven Teil der Gesellschaft.
Wir.
Die Clubs haben tatsächlich ein natürliches Interesse daran, dass das nicht passiert, weil sie sind quasi per Definition und Beschaffenheit Gegner der AfD und Gegner von dem, für was die AfD steht. Wie Sascha vorhin schon gemeint hat, das fängt an, dass ganz viele Menschen, die mitwirken und unsere Gäste sind, dann keine sichere Bleibeperspektive mehr hätten in der Stadt, in dem Land. Aber man muss auch davon ausgehen, dass dann auch behördliche Auflagen viel strenger angewendet werden. Dass natürlich, wenn es irgendwie Förderung schon gegeben hat, dass die auf jeden Fall eingestellt wird. Was einfach was damit zu tun hat, dass das Kulturbild der AfD eben so gar nicht passt zu dem, was Clubs leben und wofür Clubs stehen.
Christoph, ist noch irgendwas aus deiner Sicht ungesagt und wichtig, dass wir das aufgreifen?
Man könnte natürlich noch tausend Dinge sagen, also die ganzen Sachen. Aber ich denke, wir haben da viel reingepackt und als Anregung, sich mit der ganzen Clubkultur zu beschäftigen und die Clubs auch aufzufordern, ihre Rollen da als Orte der Transformation der Gesellschaft anzunehmen, ernst zu nehmen, weiterzuentwickeln, ja, und widerständig und tapfer zu bleiben.
Ja, dann danke ich Christoph, dir und Sascha und wünsche einen wunderschönen Abend. Wenn ihr mal wieder Lust habt, einen Podcast zu hören, kann ich euch empfehlen, den BOWA, den Bonigen Wachmacher. Der kommt montags und donnerstags auf allen Podcast-Plattformen. Vielen Dank und die ganzen Infos zu den Initiativen findet ihr in den Shownotes. Und wie immer wünsche ich mir, dass ihr eine Bewertung für den Podcast schreibt auf Spotify oder Apple Podcast. Dankeschön und schönen Abend.